Und ich bete und erwarte von Gott, dass er euch, jeden Einzelnen, dass für jeden Einzelnen was dabei ist und dass er uns ermutigt, jeden sich mehr dem Herrn hinzugeben, weil er es wert ist. Ich habe mir überlegt, erst habe ich es mal so genannt, Aufruf zu einem Gott, zu einem Leben, das Gott gefällt. Dann habe ich gedacht, ja, klingt wieder sehr fromm, kann man so nicht in die Internetseite stellen, weil andere Leute werden sich denken, will ich ein Leben führen, was Gott gefällt? Aber ich hoffe, jeder, der hier ist, der möchte ein Leben führen, was Gott gefällt. Und ich denke, wir sollten nicht unter dem bleiben, was Gott für uns hat. Und ich glaube, ich bin jetzt fast 30 Jahre gläubig, aber ich glaube, dass Gott noch viel mehr hat und ich wünsche mir, weiter zu wachsen. Und ich hoffe, dass so soll es sein. Es ist schön zu sehen, die Helga, die bald 90 wird, die nickt auch und sagt, wir wollen wachsen, bis wir beim Herrn sind. Und wenn ich unsere Kinder- und Jugendarbeit anschaue, dann denke ich, ich staune. Wir sind hier noch relativ gesehen ein kleines Häufchen, aber unsere Zukunft wird größer sein. Aber ich erwarte auch hier im Gottesdienst, dass wir mehr werden. Und ich glaube, dass Gott dafür dich und mich braucht, weil ich glaube, hat mich jetzt auch sehr berührt, das Abschlussgebet von der Wildrut. Gott möchte, dass seine Liebe erstmal zu uns fließt und dann von uns, von jedem dorthin zu den Menschen, denen ihr begegnet. Genau, von daher ein anderer Titel könnte auch sein, sei Licht und Salz dort, wo du bist. Dort, wo du bist. Und ich höre ja auch viele Predigten von ICF, die haben auch gerade so eine Reihe gehabt über Kirche, nennen sie es, oder Gemeinde, wir hatten es Gemeinde genannt, aber das meint ja genau das Gleiche. Und da ist eine überschrieben, Kirche ist da, wo du bist. Das bedeutet, morgen, Kirche ist im List-Gymnasium, Kirche ist bei dir in der Hauptschule, bei dir im Kaufland, in der Sparkasse oder Raiffeisen, okay, in der Donau-Iller-Werkstatt, da ist richtig viel Kirche. Da gibt es einige von uns. Aber Kirche ist genauso bei dir zu Hause, bei den Hausmeistertätigkeiten, ja, bei jedem da, wo wir sind. Genau, und ich möchte jetzt mal aus dem ersten Petrusbrief anfangen, im ersten Kapitel, ab dem Vers 13 zu lesen. Darum seid wach und haltet euch bereit. Seid ihr wach? Ich jetzt mal hier durchgehe. Da hinten, wo die Nacht vielleicht ein bisschen kürzer war. Seid ihr wach? Ich höre immer noch nichts. Seid ihr hellwach? Oh, ganz verhalten, noch nicht richtig wach. Aber das Wort Gottes, das fordert uns auf. Wir sollen hellwach sein. Also ich tue mich ja leicht, ich bin Morgenmensch. Ich bin eben eher abends dafür einer, der schnell einschläft. Aber trotzdem, ich muss zugeben, in meinem Alltag bin ich nicht immer hellwach. Wisst ihr, geistlich hellwach. Dass wir wirklich in diesem Kontakt zu unserem Herrn sind. Manchmal bin ich's. Und dann freue ich mich und dann merke ich, das ist so erfüllend, wenn du hellwach zum Einkaufen gehst. Vor kurzem ist es mir passiert, bevor es so schön geworden ist, wo noch so richtig Schmuddelwetter, Schneeregen, es war ätzend und ich musste zum Kaufland. Ich habe meine Kapuze hochgeschlagen und habe gedacht, nur schnell ins Geschäft rein mit meinem Wagen. Und dann hat der Geist Gottes kurz so mich angesprochen und hat gesagt, schau mal da, das alte Ehepaar. Da war ein altes Ehepaar, die sind schon rausgekommen, waren am Einladen. und hatten einen ziemlich großen Korb drin, so eine Bananenkiste. Und ich habe eben gleich gesehen, der Mann müht sich, aber bringt es nicht gescheit, bringt die Kiste nicht hoch. Und ja, weil ich in dem Moment hellwach war, habe ich dem Impuls nachgegangen und bin eben hin und habe gesagt, darf ich Ihnen helfen? Und dem Mann war es fast unangenehm, dass ich als Frau jetzt da seine Kiste, aber er hat es einfach nicht rausgekriegt. Und die Frau hat dann gesagt, oh danke, er ist heute erst aus dem Krankenhaus entlassen worden. Und drum haben sie halt gleich einkaufen müssen. Und das sind so kleine Dinge. Wenn ich auf solche Impulse höre, dann sage ich hinterher, oh danke Gott, wie gut ist es, dass wir einfach deine Stimme hören dürfen. Und ich erzähle heute einige Zeugnisse, nicht um mich groß rauszustellen, sondern um euch Hunger und Durst zu machen. Der Herr will. Und wir erleben, ich habe das in meinen knapp 30 Jahren mit dem Herrn immer so erlebt, wir erleben umso mehr, je mehr wir uns danach ausstrecken. Ich habe auch zwischendurch Phasen gehabt, wo ich mehr beschäftigt war mit mir und mit Schwierigkeiten oder mit Problemen von den Kindern. Dann erlebt man auch weniger. Aber ich merke immer wieder, wenn ich mich Gott hingebe und wenn ich sage, Herr, ich will deine Stimme wieder mehr hören, ich will mehr aus deinem Wort verstehen, dann antwortet er auch. Und ja, drum soll das heute schon so ein Weckruf sein. Ja, fragst du den Herrn jeden Tag, was er durch dich tun will? Natürlich heißt es für jeden von uns in der Regel 8 Stunden deine Arbeit tun. Und das schaut bei jedem ein bisschen unterschiedlich aus. Aber darüber hinaus, wir haben 24 Stunden. Und manchmal ist es auch in der Arbeitszeit eben, wie die Wiltrud gesagt hat, dass Liebe durch uns durchfließen kann zu deinen Kollegen in der Familie, zu den Familienangehörigen, Freunden, Nachbarn. Ich lese mal weiter. Bleibt nüchtern und setzt eure ganze Hoffnung auf die Gnade, die Gott euch schenken wird, wenn Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint. Genau, 1. Petrus 1 und das war jetzt der Vers 13. Ja, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Was heißt das für dich? Also ich weiß gut, dass ich die Hoffnung nicht auf meine Stärke setzen brauche. Vielleicht, wenn man jung ist, fühlt man sich noch stärker, denkt, naja, meine Kraft hält schon für einiges. Wenn du mal über 50 bist, dann weißt du, oh, darauf brauchen wir nicht bauen. Aber die Hoffnung auf die Gnade, was heißt das ganz konkret für dich? Für mich heißt es konkret, dass es ein Nein zur Hoffnung auf meine eigene Gerechtigkeit ist. Ein Nein zur Hoffnung auf meine eigenen Fähigkeiten. Ich lese weiter in Vers 14. Lebt als gehorsame Kinder Gottes und nicht mehr nach euren selbstsüchtigen Wünschen wie damals, als ihr die Wahrheit noch nicht kanntet. Hat sich dein Leben seit dem Zeitpunkt 100% verändert? Ich höre in Gesprächen immer mal wieder, dass jemand sagt, eigentlich war ich schon immer Christ. Und da muss ich klar sagen, das ist unbiblisch. Du warst nicht schon immer Christ. Keiner war schon immer Christ. Weil Jesus ist, wie der Markus gesagt hat, gekommen, damit alle Menschen errettet werden. Aber er gibt jedem Menschen die Chance, das anzunehmen für sich persönlich. Gott drückt es niemand auf. Und deswegen hat jeder Mensch die Chance, aber auch die Aufgabe, die Pflicht dazu, Ja sagen zu müssen. Ich weiß ganz genau, wo ich das gemacht habe. ich kann für mich sagen, ich war auch immer religiös oder auf der Suche. Das weiß ich schon als Kind, dass ich irgendwie eine Sehnsucht nach Gott in mir hatte. Ich bin ja in einem katholischen Elternhaus aufgewachsen. Ich kann mich erinnern, ich bin als kleines Kind manchmal in den Ferien in eine Frühmesse gegangen. Nicht, weil ich musste, sondern das war so ein bisschen Ausdruck. Eigentlich war da so eine Sehnsucht in mir. Und damals wusste ich es nicht anders. Es war mir erzählt worden, da kann man Gott am nächsten kommen. Also habe ich das manchmal so gemacht, aus einem Bedürfnis raus. Aber trotzdem war es sehr, sehr, hat es einen ganz großen Unterschied gemacht ab dem Zeitpunkt, wo ich mich bekehrt habe, wo ich das wirklich angenommen habe, dass ich meine Hoffnung auf die Gnade setze. Bevor ich gläubig geworden bin, habe ich immer so gedacht, es wird mal bei Gott so sein, wenn er urteilt, es wird eine Waage sein. Das sind auf der einen Seite die guten Taten und auf der anderen die schlechten. Und die Guten sollten halt überwiegen, dann kommt man in den Himmel und wenn nicht, dann nicht. Und es hat mich angetrieben, auch wo ich jung war, das hat mich angetrieben. Ich war schon immer sozial tätig, aber ich sage euch ganz ehrlich, ich war das nicht für die anderen, sondern eigentlich für mich. Weil ich ja gehofft habe, ich kann auf der guten Seite genug anhäufen, was dann all die schlechten Dinge, die einfach im ganz normalen Leben auch passieren, wieder aufwiegen kann. Und deswegen weiß ich, dass es so hundertprozentig was anders ist. Meine Motivation war früher eben ganz anders. Ich habe das letztlich gemacht, weil ich mich gerecht machen wollte, weil ich mir das Lebensrecht erarbeiten wollte. Warum dieses Bedürfnis in mir stark war, das hatte was mit dem zu tun, was vor meiner Geburt passiert ist. Aber das ist völlig nebensächlich. Wichtig ist eben, wie jeder Mensch hat so ein Bedürfnis. Wir wissen, dass wir nicht gerecht sind. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du versuchst dir das selber zu erarbeiten und da wirst du scheitern, so wie ich gescheitert bin. Oder du lässt es dir schenken. Aber dann musst du eben dieses Geschenk annehmen. Wir hatten Weihnachten dieses große Geschenk hier vorne stehen. Ein Geschenk, was rumsteht, hilft niemand. Und ich denke, auf jeden Fall jeder, der hier ist, der hört es immer wieder. Du musst es für dich annehmen. Und dann ist es was Wunderbares und dann verändert sich dein Leben auch. Ja, wir können uns selber die Lebensberechtigung nicht erarbeiten und wir müssen es Gott sei Dank auch nicht. Verstehst du? Und wenn du alles, was du hättest, wenn du es für die Armen geben würdest, es gibt wenige Menschen, aber es gibt manche, die machen das. Die wählen selber die Armut oder was weiß ich, im Dritten Reich, es haben welche gewählt, dass sie gesagt haben, ich gehe in den Tod anstatt dieses Familienvaters oder sowas. Aber trotz alledem, das rettet uns nicht. Gerettet hat uns nur die Erlösungstat von Jesus, weil er der Einzige war, der uns retten konnte, weil er eben ohne Sünde war. Mach weiter mit dem Vers 15. Euer ganzes Tun soll ausgerichtet sein an dem heiligen Gott, der euch berufen hat. Ja, wie schaut es aus? Ganz praktisch, morgen am Montag bei dir, dass dein ganzes Tun ausgerichtet ist an dem heiligen Gott. Du wirst trotzdem morgen in die Schule gehen, hoffe ich. Das ist auf jeden Fall die erste Voraussetzung, du wirst in die Arbeit gehen und eben der ganz normale Alltag. Also ich merke bei mir selber, dass ich an Tagen, wo ich weiß, ich habe ein sehr dichtes Programm, da zieht es mich früh manchmal viel mehr zu Gott hin, weil ich genau weiß, oh Herr, ich brauche deine Hilfe, sonst packe ich den Tag nicht. Aber wie geht es uns an Tagen, wo man denkt, ach, eigentlich ein ganz normaler Alltag? Suchen wir den Herrn? Bestürmen wir ihn wirklich, dass wir nicht unter dem bleiben, was er für uns hat? Oder sagen wir, ja, wir haben ja erkannt, wir können eh nicht sündlos leben, aber wir haben ja Gott sei Dank einen gnädigen Gott. Nein, die Gnade ist nicht billig. Die Gnade, die Gott uns geschenkt hat, die hat ihn alles gekostet. Wenn ich da manchmal drüber nachdenke, ich bin oft nah am Wasser gebaut, aber wenn ich mir das vorstelle, der Vater im Himmel hat für dich seinen Sohn in den Tod gegeben. Du warst es ihm wert. Und das ist die Motivation, warum ich heute immer wieder versuche, mich mit allem, was ich habe, einzusetzen für den Herrn und für sein Reich, weil er für mich alles gemacht hat. Das ist reine Dankbarkeit. Und wenn wir das erkennen, dann glaube ich, ist es auch unser Bedürfnis. Also es ist Gott nicht egal, wie wir leben. Ich glaube, wir sind dazu berufen, den Unterschied zu machen. Diesen Ausdruck fand ich am Anfang immer so komisch, ist halt eine Übersetzung aus dem Englischen, aber das ist wirklich unsere Berufung. Wir sollen einen Unterschied machen im Vergleich zu unseren Arbeitskollegen. Wir sollen einen Unterschied machen im Vergleich zu anderen Eltern. Wir sollen einen Unterschied machen, wenn du jetzt eher zu unseren älteren Geschwistern gehörst, zu den anderen hoffnungslosen Senioren, sag ich mal. Fragst du Gott immer wieder, wozu er dich berufen hat? Eine Berufung ist schon mal ganz klar. Du bist berufen, in dieser engen Gemeinschaft zu deinem Vater zu sein. Und schon diese Berufung, die ist doch immer wieder eine Herausforderung. Leben wir die auch? Es hat mir so gut gefallen, der Tibi hat es vor kurzem in seiner Predigt drüber rausgearbeitet. Bist du mit Gott auf du und du, bist du in einer intimen Beziehung mit ihm? Wenn wir das sind, das stärkt unser Leben so. Ich erzähle euch auch ein kurzes Beispiel. War noch im Januar, habe ich in der stillen Zeit, ich führe ja ein Gebetstagebuch, und da habe ich mir so aufgeschrieben, ich hatte den Eindruck, dass der Herr sagt, unser Mittlerer ist zurzeit in Australien noch, dass er mir gesagt hat, mach dir keine Sorgen um ihn, ich passe auf ihm auf. Ehrlich gesagt, dieser Eindruck hat mich ins Gebet getrieben, weil ich gedacht habe, oh Herr, was geht los? Und kurz drauf hat er angerufen, dort ist ja gerade Sommer, er hat einen Hitzeschlag, 47 Grad, er arbeitet im Gartenbau und es hat ihn echt richtig zerbröselt, obwohl er ja ein Mordskerl ist. Und wo ich es gehört habe, habe ich wieder gesagt, ah, danke Herr und danke, dass du es mir auch aufs Herz gelegt hast, dass ich vorher beten konnte. Aber ich dachte, das war's jetzt. Das Nächste, was kam, er hat geschrieben, er hat einen Zahn auf, sein Weisheitszahn muss raus, irgendwie infiziert. Er war auch ziemlich frustriert, praktisch Fiebergrad zu Ende, das Nächste. Aber ich bin so dankbar, ich bin eine Mutter, ich könnte mir auch Sorgen machen und glaubt da, ich hätte auch Anlass bei meinen Kindern, mir manchmal Sorgen zu machen, aber ich kann es Gott anbefehlen, ne? Und zu wissen, er passt auf sie auf, also mich bringt es immer wieder so, dass ich so dankbar bin und Gott sagt, ah, gut, dass ich wissen darf, der ist auf der anderen Seite von der Weltkugel, auch wenn ich wollte, ich kann jetzt nicht rüberfliegen und ihm irgendwie helfen. Und jetzt das Letzte, was diese Woche kam, er hat angerufen, er hat einen Unfall gebaut. Auto total Schaden, aber Gott sei Dank niemand verletzt. Und das rührt mich an, wenn ich merke, Gott spricht und Gott möchte, Gott hat keine Lieblingskinder. Wenn ich euch da jetzt ein wenig was erzähle, ich glaube auch, dass viele von euch ganz Ähnliches erzählen könnten. Wir erleben das. Unsere Berufung ist es, mit Gott so zu sein und dann spricht er auch. Dann warnt er uns auch das Zeugnis von der Anna hat mich so angerührt. Ich habe das ganz ähnlich erlebt. Ich habe schon als Kind mit 16, 17 so eine schlechte Haltung gehabt. Ich habe damals immer Rückenschmerzen gehabt und meine Eltern sind dann zum Orthopäden und es war damals vernichtend. Die haben gesagt, ihre Tochter wird damit leben müssen. Seit ich mit Jesus bin und seit ich gelernt habe, mich selber anzunehmen, habe ich keine Rückenschmerzen. Ich habe 5 Kinder gekriegt. Ich habe in den Schwangerschaften keine Rückenschmerzen gehabt. Gott heilt. Und so wie er dich angerührt hat, du brauchst nicht damit rechnen, dass die Schmerzen wieder kommen. Gott rührt uns wirklich an und nimmt uns diese Lasten auch. Das ist einfach was ganz Wunderbares. Ja, und ich möchte euch heute Mut machen, einfach Gott zu fragen, Herr, warum bin ich an dem Platz, wo du bist? Glaubst du, es ist Zufall, wo du gerade die Ausbildung machst, in welcher Berufsschule du gelandet bist, in welcher Uni? Nee. Wo du wohnst? Es ist alles kein Zufall. Gott möchte, dass du in deiner Klasse, du in deiner Nachbarschaft ein Segen bist. Und ich möchte euch dazu ermutigen, weil ich weiß, dass wir diese Ermutigung immer wieder brauchen. Wo wir nach Delmensingen gezogen sind, haben wir das auch gewusst. Wir haben gebetet dafür und wir sind da hingezogen. Und ich habe dann am Anfang auch über die Kinder relativ gut Kontakte gekriegt zu einzelnen Frauen, wo ich auch wusste, Gott benutzt mich. Aber über die Jahre, es war, man sagt es nicht, wie fair. Alle Frauen, wo ich ja gute Beziehungen hatte, ist die Ehe auseinandergegangen, dass die Frauen weggezogen sind. Oder wirklich, wo ich irgendwann mal gesagt habe, Herr, dieses Delmensingen, warum bin ich da? Und ich brauche da immer wieder Ermutigung, dass mir andere auch zusprechen und sagen, du streck dich neu danach aus und wo ist da jemand, wo du ein Segen sein kannst? Wir hatten eine Zeit lang eine Nachbarin, mit der hatte ich auch eine gute Beziehung, die hat dann ihr Haus vermietet und sind woanders hingezogen. Also das ist manchmal auch frustrierend, aber ich weiß, dass ich verschiedenen Leuten schon Licht sein durfte und auch in unterschiedlichem Maß das Evangelium sagen konnte. Ich kann euch leider noch nicht erzählen, dass jetzt von den Leuten aus Delmensingen jemand durch mich zum Glauben gekommen ist. Leider noch nicht, aber ich sage noch nicht und ich strecke mich danach aus. Ich möchte es mehr erleben, dass Gott auch durch mich, auch wenn ich mich nicht als Evangelisten sehe, dass er Menschen anspricht. Aber ich weiß, dass ich Menschen schon so Schritthalter sein konnte. Was weiß ich, Frauen, wo die Ehe zu Ende war, wo keine Ausbildung da war, dass sie einfach Mut gefasst haben, weiterzugehen. Und so möchte ich jeden von euch ermutigen, schaut wirklich, fragt Gott, für wen in deinem Freundeskreis bist du die entscheidende Person? Im 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 20, sagt Paulus, wir fordern euch als Botschafter an Christi statt auf, lasst euch versöhnen mit Gott. Weißt du, dass du so ein Botschafter bist? Und Und wir hatten in den letzten Wochen ja so eine Reihe über Gemeinde. Und der Tibi hat so rausgearbeitet, Gemeinde besteht aus Menschen, die Jesu Erlösungstat auf Golgatha für sich angenommen haben und ihr Leben unter seine Herrschaft gegeben haben. Oder er hat so gesagt, Gemeinde sind die, die den Ruf Gottes gehört haben. Das ist mal die erste Voraussetzung, das ist der Anfang und dass du darauf geantwortet hast. Aber dann der zweite Punkt ist eben, Gemeinde besteht aus Menschen, die eine persönliche Beziehung zu ihrem Papa haben. Und eine persönliche Beziehung, das ist eben wie eine Freundschaft, die ist so tief oder so seicht, wie wir sie pflegen. Wenn ich einen Freund nur einmal im Jahr sehe, dann ist dann eben keine innige Freundschaft. Dann kriege ich nicht viel mit von demjenigen. Und so ist es mit Gott. Er lädt uns jeden Tag ein, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und das dritte war, Gemeinde besteht aus Priestern. Erinnert ihr euch, dass Tibi gesagt hat, jeder von uns ist Priester? Steht im 1. Petrusbrief. Und was ist die Aufgabe von einem Priester? Ein Priester ist der, war früher Mittler zwischen Mensch und Gott. Wir wissen heute, der einzige Mittler, den es gibt, ist Jesus Christus. Aber wir können insofern Mittler sein, dass wir andere Menschen darauf hinweisen, auf ihn. Dass es ihn gibt, das glauben ja, also in meinem Umkreis glauben das viele, dass es irgendwie Gott gibt. Aber dass man ihn persönlich kennen kann, das wusste auch ich vorher nicht. Ich bin so dankbar dem jungen Mann, der mir das gesagt hat, du musst Jesus dein Leben geben. Wenn er mir das nicht gesagt hätte, würde ich wahrscheinlich heute noch so leben wie damals. Und ich bin so froh, wie sich mein Leben verändert hat. Ja, und wenn du Priester bist, was bedeutet das? Betest du für deine Schule, deinen Betrieb, deine Firma? Ich bin in einem nicht-christlichen Betrieb. Aber ich bin Priester für meine Einrichtung. Und das ist ein Vorrecht, was wir da haben. Ich weiß zum Beispiel, dass bei Daimler und auch bei Siemens, dass es Gebetskreise gibt, wo Christen, die in diesen Firmen arbeiten, die beten für ihr Unternehmen. Ich sage nicht, dass deswegen alles immer gut läuft, aber es würde sicher deutlich schlechter laufen, wenn die nicht beten würden. Ich erinnere mich noch gut, wo ich in der 11. Klasse war. Bei uns war es so, ich war in einem gemischten Gymi und auf der anderen Straßenseite war ein Jungs-Gymi. Und eben wo ich in der 11. war, ist in dem Jahrgang drüber, ist aus diesem jungen Gymnasium ein Junge, der hat gewechselt an unsere Schule, weil seine Leistungskurse nur bei uns angeboten waren. Und er war beim CVM. Der ist in die Schule gekommen und hat einen Schülergebetskreis eröffnet. Vorher gab es sowas an unserer Schule nicht. Da gab es nur einmal in der Woche früh um 7 oder sowas einen katholischen Gottesdienst, den halt ein Pfarrer, der bei uns auch Religionsunterricht gegeben hat, früh gemacht hat. Waren meist, bei uns gab es so ein Seminar dabei, die mussten kommen, die waren da im Internat, aber sonst war fast niemand da natürlich. Aber dieser Gebetskreis, ich habe das mitgekriegt, weil ich eine Freundin hatte, die auch im CVM war und die hat dann gesagt, du geh mal da mal hin. Ich glaube, war nur eine Viertelstunde. Und ich bin da mit hingegangen und ich habe mich dort noch nicht bekehrt. Aber was ich gespürt habe, war, ich habe ja selber in der katholischen Kirche auch Jugendgottesdienste gemacht, aber ich habe sofort gespürt, die sprechen einfach mit Gott. Versteht ihr, wenn wir einen Jugendgottesdienst organisiert haben, dann haben wir vorher Fürbitten formuliert, überlegt, wie fassen wir das gut in Worte, dass man das öffentlich sagen kann. Aber wo ich in diesem Gebetskreis war, habe ich sofort gespürt, hier ist was anders. die reden einfach mit Gott halt so, wie man halt mit einem Freund redet. Die überlegen sich nicht erst, wie kann ich es gut formulieren. Und es war für mich, für mein Leben und bis zu meiner Bekehrung, das war ein wichtiger Punkt. Aber das hat daran gelegen, dass dieser Günther hieß er, weiß ich heute noch, dass der eben einen Gebetskreis, dass der die Initiative ergriffen hat. Und von daher möchte ich euch Mut machen, fragt der Gott, nicht jeder muss jetzt einen Gebetskreis anfangen. Aber wenn Gott dir irgendwas aufs Herz legt, dann sei auch mutig, das zu machen. Also für mich war das ein Puzzlestein auf dem Weg zu meiner Bekehrung. Dieser Mann hat es nie erfahren. Ich habe den nie mehr getroffen. Aber es war für mich sehr wichtig. Also ein Priester zu sein, bedeutet nicht immer, dass wir von Gott erzählen müssen. Nicht immer. Aber wir sollen auf jeden Fall durch unser Leben einen Unterschied machen. Ich lese jetzt weiter im 1. Petrus, im 2. Kapitel, Vers 1 bis 3. Macht darum Schluss mit allem, was Unrecht ist. Hört auf zu lügen und euch zu verstellen, andere zu beneiden oder schlecht über sie zu reden. Wie neugeborene Kinder nach Milch schreien, so sollt ihr nach dem unverfälschten Wort Gottes verlangen, um im Glauben zu wachsen und das Ziel, eure Rettung zu erreichen. Ihr habt doch schon gekostet, wie gütig Christus der Herr ist. Hast du gekostet? Bei einer Weinverkostung, da kriegt man so ein Schlückchen, ne? Und das soll man so richtig genießen. Erst im Mund behalten und vorher schwenken. Ich bin jetzt nicht, ich war schon bei Weinproben, aber ich bin nicht der Experte. Aber versteht ihr, wenn wir die Güte unseres Gottes gekostet haben, dann hat es eine Auswirkung. Es hat nicht die Auswirkung, dass wir perfekt leben, aber hier im ersten Vers hieß es ganz klar, macht Schluss mit allem, was Unrecht ist. Hört auf zu lügen und euch zu verstellen. Ich denke, das mit dem Lügen kriegt man über die Jahre relativ gut hin. Also für mich ist zum Beispiel, andere zu beneiden, das nicht zu machen, finde ich schon herausfordernder. Sieht man natürlich Gott sei Dank nicht nach außen, ne? Aber der Herr schaut in unser Herz, wenn wir manchmal andere beneiden. Oder eben schlecht über sie zu reden. Und ich denke, das sind ganz konkrete Beispiele, wie wir den Unterschied machen können. Dass wir nicht mit Lästern, dass wir nicht mit negativ reden über Kollegen, die gerade nicht im Raum sind. Ich arbeite in einem Team von 20 Frauen. Da wird einiges geschnattert, sage ich euch. Und mein erstes Ziel war einfach so, dass ich mir vorgenommen habe, ich will lernen, nicht über jemanden zu reden, die eben nicht mit dabei ist. Und jetzt manchmal habe ich auch den Mut, wenn über jemand anders geredet wird, dass ich dann mal einwerfe und frage, hast du das mit der schon besprochen? Wenn man sowas sagt, ist in der Regel das Gespräch beendet. Ja, oder man fängt einen, das kann einem auch passieren. Oder auch später im 1. Petrusbrief, da steht dann auch so unser Umgang Obrigkeit gegenüber, dem Chef gegenüber. Also ich bin meiner Chefin gegenüber prinzipiell loyal. Die ist natürlich auch nicht perfekt. Ich bin auch nicht perfekt. Aber ich schaue da sehr drauf. Und ich merke, dass ich damit einen Unterschied mache.
Vielleicht können wir kurz die Aufnahme mal stoppen. Genau, weil das Beispiel will ich nicht, dass